Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Also ich habe es mir jetzt hier schon mal so richtig gemütlich gemacht und mich auf eine schöne halbe Stunde mit euch vorbereitet. Ich habe mir einen leckeren Kaffee gemacht, ich habe auch ein paar Kekse für mich besorgt. Ja, ich weiß, darf jetzt wieder keiner hören, weil Kekse sind ja so eine Sache, ne? Damit habe ich in den vergangenen Monaten schwer zu tun gehabt mit ein paar Kilos verlieren. Hat wunderbar geklappt. Es waren, ehrlich und ohne Quatsch, 14 Kilo. Ich bin noch nicht so ganz fertig damit, aber ich lege jetzt mal so eine kreative Pause ein, weil ich finde, so nach so einer langen Zeit muss man auch mal wieder gucken, dass man diesen Etappensieg auch halten kann. Das ist ja immer das Fiese an der Diät. Ich gebe mir sehr viel Mühe, dass das passiert. Kekse waren auch nur zwei, aber dafür meine Lieblingskekse. Das habe ich mir jetzt angewöhnt. Also wenn, dann schon süß. Ne? Ich bin ja so ein Süßschniss. Also ich könnte mich nur davon ernähren. Das ist leider mein Problem. Ich liebe Süßigkeiten. Aber ich bin jetzt dazu übergegangen, wenn schon Süßigkeiten, dann nicht so die Billigriegel, sondern dann wirklich etwas ganz Besonderes. Und das sind diese zwei Kekse, mein Kaffee und ihr heute an meinem Samstagnachmittag. Und ich komme gleich schon zu einem Buch, das mich diese Woche wirklich geflasht hat. Ein großartiges Buch von einem großartigen Autor, der sich hat etwas Neues einfallen lassen, beziehungsweise der seinen Thrillern noch eine andere Note gegeben hat. Und ich finde, das ist ihnen großartig bekommen. Max Bento und Engelsmädchen, das ist heute mein Buch der Woche. Ein Psychothriller bei Goldmann entschieden und der hat's in sich, denn Kommissar Nils Trojan, das ist der Kommissar bei den Max Bento Büchern, der bekommt Verstärkung und ermittelt gemeinsam mit einer sehr ungewöhnlichen Profilerin, mit Carlotta Weiß. Das Coole daran ist, dass der Nils Trojan jetzt tatsächlich von einer Frau Unterstützung bekommt. Das heißt, ich sag's euch, wie es ist. Normalerweise habe ich immer gedacht bei den Büchern von Max Bento, boah, geile Geschichte, geile Story, alles ganz toll. Mir fehlt nur so ein bisschen die Frau im Ganzen. So als Frau fehlt mir einfach so eine weibliche Perspektive. Das hat er jetzt gemacht und da geht es um eine Jugendliche, die seit vielen Jahren verschwunden ist. Und dann kommt ein anderes junges Mädchen und gibt sich als genau diese Frau aus, kurz bevor sie sich in den Tod stürzt. Und bei seinen Ermittlungen trifft Trojan auf die Kriminalpsychologin Carlotta Weiß, die unter Lebensgefahr versucht hat, die Jugendliche vom Sprung abzuhalten. Er ist auf Anhieb fasziniert von seiner unkonventionellen Kollegin und bietet ihr an, in dem Fall zusammenzuarbeiten. Während sie gemeinsam versuchen, die mysteriösen Hintergründe des Suizids aufzuklären, geraten sie in den Strudel einer Mordserie, die sie unter die Brücken Berlins führt und Carlotta erneut mit dem schwärzesten Abgrund ihres Lebens konfrontiert. Natürlich habe ich auch noch die ersten Sätze für euch. Es ist spät geworden, doch der Puls dieser hektischen Stadt treibt mich voran. Passanten, Lichter, Häuserreihen ziehen an mir vorbei, während ich durch die nächtlichen Straßen fahre, voller Unruhe, denn ich weiß, wenn ich ankomme, wird es geschehen. Noch kann ich es hinauszögern, doch letztlich gibt es kein Zurück. Ein spezieller Bereich in meinem Gehirn hat das Kommando übernommen. Meine Hand wird ausführen, was der Kopf befiehlt. Lange Zeit gab es in meinem Leben nur Flucht oder Erstarrung. Doch nun feuern andere Neuronen in meinem Hirn. Sie steuern mich, verlangen nach Angriff. Mein Innerstes dürstet nach Blut. Das ist schon eine hammerharte Story. Ich kann sie euch nur empfehlen. Es ist so schnell. Also dieses Buch ist so, das treibt dich so voran und du kannst es gar nicht erwarten, die nächste Seite umzuschlagen, das nächste Kapitel zu lesen. Es ist ein Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Nicht zuletzt wegen der neuen Weiblichkeit des Max Bento. Und Engelsmädchen ist bei Goldmann erschienen und zwar als Paperback, als E-Book und auch als Hörbuch. Das waren so herrliche Spätsommertage jetzt, oder? Also ich habe das total genossen, diese fantastischen Sonnenaufgänge, diese großartigen Sonnenuntergänge, dieser geschenkte Sommer jetzt noch so hinten dran. Ich mag diese Spätsommertage sehr, sehr gerne. Manchmal sogar noch lieber als den eigentlichen Sommer, weil der kann ja manchmal anstrengend werden, ne? Mit Nächten, die nicht, wo es nicht abkühlt und tagelang Hitzeperioden und der Tatsache, dass dein Rasen wirklich sich in irgendwelche grünen Pflanzen, nicht mehr grünen Pflanzen zerbröselt und da braun vor sich hinsteht. Das sind ja alles so Sachen, das ist nicht immer das Angenehmste im Sommer. Mein Lieblingsmonat ist ja sowieso nicht der Sommer, sondern eher der Herbst. Aber diese Zeit jetzt, so dieses letzte bisschen, wo du weißt, jeden Tag kann es jetzt vorbei sein und morgen kommt der Regen und dann wird's kalt und düster. Die waren einfach wundervoll. Also ich habe sie genossen und deshalb gab es auch zu diesem Thema Post von Martina. Lieber Spätsommer, du bist ein Genuss. Ich liebe diese warmen, tiefen Sonnenstrahlen, von denen wir wissen, dass es fast die letzten Sommertage sein werden. Ich mag deinen Duft nach Kastanien, nach wilden Brombeeren und den erdigen Geruch nach Pilzen und Laub. In diesen Tagen hast du dich voll und ganz an uns verschenkt. Du hast uns diese letzte Wärme spüren lassen, diese letzte Sehnsucht nach dem Sommer. Immer wissend, dass er sich seinem Ende zuneigt und dass der Herbst auf uns wartet, der ganz bestimmt seine Vorzüge hat, aber der eben auch dein Ende verkündet. Morgens tauchst du den Himmel in pinkes und oranges Licht, der Tau bleibt lange liegen und über den Bäumen dampft die Feuchtigkeit, bis die Sonne Kraft genug hat, um sich durchzusetzen. Und dann nimmt sie ganz schnell Fahrt auf und taucht alles in ein goldenes Licht. Das ist dein Zauber. Die Sonne, die nicht wild und heiß scheint wie im Juli und August, sondern die irgendwie sanfter wirkt, zögerlicher, vergänglicher. Mich machst du ja immer so ein bisschen melancholisch. Ich denke dann an die vergangenen Monate und da ich sowieso nicht so gut im Loslassen und Abschied nehmen bin, fällt es mir schwer, dich loszulassen. Aber es ist, wie es ist und die Natur zeigt uns, wie Abschied funktioniert. Es ist ein letztes Eintauchen in deine Schönheit und dann, einfach so, wird es kälter und nasser und dunkler und der Rückzug beginnt. Und wir können gar nichts dagegen tun. Es passiert einfach so, jedes Jahr. Und weißt du was, lieber Spätsommer? Das ist auch gut so. Danke, dass du da warst und hoffentlich bis nächstes Jahr. Liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Waag ist dran.
Ich hab's wirklich vergessen.
Du vergisst in letzter Zeit echt viel, habe ich so den Eindruck.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Du weißt aber schon noch, wie du heißt, wo du wohnst und wer dein Lieblingsmann ist.
Ja, das weiß ich alles. Ich habe das Gefühl, als hättest du heute was vergessen, ehrlich gesagt. Aber
ich habe
noch mal drüber nachdenken, was mit Vergesslichkeit zu tun hat.
Hatte irgendeiner Geburtstag?
Du wolltest noch was anderes erzählen. Was wolltest du denn über Vergesslichkeit erzählen?
Also, ich habe daran gedacht. Aber das ist doch noch gar nicht. Du hast doch erst am Samstag.
Ja, welcher Tag ist denn heute?
Samstag! Ach Gott! Es tut mir leid, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hab's vergessen. Aber jetzt wollte ich dir einen Vortrag halten über Vergesslichkeit. Das ist nicht schlecht, wirklich, Herr Waag. Das ist nicht schlecht. Das hast du ganz geschickt eingefädelt. Wirklich.
Also wirklich frech.
Ja, aber weißt du.
Du hast doch erst am Samstag.
Ja, also. Ich wollte sagen, alles Gute zum
alles
Geburtstag.
Gute.
Endlich bist du 26.
Endlich bist du 16. Es ist so großartig. Möchtest du nicht mehr 16 sein?
Nee, 16 möchte ich nicht mehr sein. Du?
Aber hattest du mit 16 schon deinen ersten Kuss?
Nee, um Gottes Willen. Das war ja erst mit 27.
Nicht dein Ernst?
Doch, ja.
Okay. Auch noch ein Spätzünder.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit 16 war ich auch ganz schön hässlich. Aber das darf man auch irgendwie nicht sagen, oder?
Nee, das sagen wir nicht. Das ist Bodyshaming. Hör mal.
Da hatte ich tolle Haare und so ganz rot. Und im Gesicht sah ich aus, als hätte man mir so das Blut abge... Also ich war ganz, ganz weiß.
wie so ein Truthahn. Sag ja. mal, jetzt
guck. Das ist Bodyshaming.
Du hast den Vogel beschrieben gerade, was soll ich machen? Du hast ja jetzt Geburtstag und da guckt man ja mal aufs Jahr so zurück. Was war der schönste Moment in diesem Jahr für dich?
Ach, immer wenn ich am Samstag mit dir telefoniere.
Nein, jetzt mach halt ernst. Was war der schönste Moment in diesem Jahr?
Da müsste ich wirklich, also das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Es gab so viele schöne Momente.
Einen.
Als ich zum Beispiel im Urlaub war.
Wo?
Mit meinem Freund in Dänemark. Das war jetzt gerade erst. Guck mal, das habe ich auch nicht vergessen, weil es noch nicht so lange her ist.
Kurzzeitgedächtnis funktioniert ja noch. Gut, alles klar. Dann nimmst du dir jetzt
und
mal.
Auch, oh, warte. Ach. Der Jahreswechsel in Lissabon, das war toll.
Okay, dann haben wir wenigstens was gefunden, was Sinn macht. Okay, mein Schatz. Fürs nächste Jahr nimmst du dir vor, du speicherst dir diese schönen Momente mal ab. Und dann frage ich dich nächstes Jahr an deinem Geburtstag, was der schönste Moment vom letzten Jahr war. Und dann will ich drei glasklare Antworten haben.
Vergisst du dann auch wieder meinen Geburtstag?
Nein, ich habe ihn ja auch jetzt nicht vergessen. Ich war nur kurz irritiert. Feier schön!
Mach ich.
Diese Woche war wieder einiges los in der Welt der Promis, Stars und Sternchen. Und meine Lieblingsmeldung habe ich auch für euch dabei. Das ist eine so, so schöne Geschichte. Also die hat mir echt das Herz gewärmt, weil ich vor allen Dingen auch dieses Paar so gerne mag. Elena Uhlich, die Schauspielerin und Fritz Karl. Ich will immer Karl Fritz sagen. Da muss ich immer so einen Moment überlegen, wie heißt er denn jetzt? Weil es zwei Vornamen sind. Also auf jeden Fall Fritz Karl und Elena Uhlich, die haben wundervolle Nachrichten für euch. Über die Nachrichten von Schauspielerin und Influencerin neuerdings, Elena Uhlich, habe ich mich richtig gefreut diese Woche. Sie und ihr langjähriger Partner, der Schauspieler Fritz Karl, wollen noch vor Weihnachten heiraten. Die beiden sind seit 17 Jahren ein Paar und haben zwei Söhne und zwei Töchter. Und es war eine riesengroße Überraschung, als Fritz Karl im Februar im Skiurlaub um ihre Hand angehalten hat. Alle Kinder waren dabei und die ganze Familie hat vor lauter Rührung geweint. Und er hat gesagt: Meine Frau bist du ja schon lange, aber willst du mich auch heiraten? Ist das süß, oder? Elena hat natürlich ja gesagt und bis heute ist sie total gerührt, wenn sie an diesen Augenblick denkt. Ja, ich bin schon mitgerührt und war gar nicht dabei. Eine ganz mutige Beichte hat Keith Richards abgelegt, der Rolling Stones Gitarrist. 80 ist er jetzt und er hat gesagt, dass das ganz schön hat krachen lassen in seinem Leben. Gut, das haben wir immer schon geahnt, aber der hat auch stückchenweise da Dinge losgelassen, von denen wir auch wissen, dass sie ihm sicher nicht gut getan haben. Heroin, sagt er, habe er 1978 aufgegeben. Hat er mal Glück gehabt, dass es aufgeben konnte. Kokain im Jahr 2006. Gilt dasselbe. Das Rauchen 2019, auch da gilt dasselbe. Und was er jetzt noch hat in seinem Leben, sagt er, ist Sex und ab und zu etwas Alkohol. Ich würde das umdrehen wahrscheinlich. Alkohol und ab und zu etwas Sex. Aber na gut, das sind auf jeden Fall seine Drogen, hat er erzählt. Und er hat gewettert über die Popmusik, die immer schon schlecht gewesen ist, hat er gesagt. Und über Hip-Hop und Rap, da hat er auch eine ganz klare Meinung. Er hasst es. Ich musste echt lachen, als ich dieses Interview gelesen habe. Das ist ein echter Rolling Stone eben. Sorgen mache ich mir immer noch um Schauspielerin Sophia Loren. Die war ja am Sonntag in ihrem Haus in der Schweiz gestürzt und musste wegen mehreren Brüchen operiert werden. Diese OPs, die wirklich viel waren, sind angeblich gut verlaufen und jetzt hat sie mit der Reha begonnen. Ich hoffe ganz fest, dass es weiter aufwärts geht, denn die Sophia Loren ist mittlerweile 89 Jahre alt. Und das Fallen von alten Menschen, das kann immer ganz böse enden. Wir drücken feste die Daumen. Langes Wochenende liegt vor uns. Viele machen den Brückentag am Montag. Wettertechnisch glaube ich, dass es gar nicht mal so schlecht ist, zumindest gegen Wochenende hin. Aber es sind so geschenkte Tage, wo du dann ja auch immer mal innehalten kannst. Und wenn du jetzt ein bisschen frei hast, dann kannst du dich da so ein bisschen entspannen, kannst was Schönes machen, kannst was Schönes lesen, kannst auch vielleicht ein bisschen Serie gucken, machen ja viele sehr gern, ich gehöre da auch zu, oder dir einen schönen Film im Fernsehen raussuchen, den du gerne gucken möchtest. Und dabei helfe ich euch jetzt, weil ich habe einen rausgesucht, der hervorragend zum Tag der Deutschen Einheit passt. Bully, der ist ja sonst eigentlich eher als Komiker bekannt, aber er hat eine irre Geschichte einer DDR-Flucht verfilmt und die heißt Ballon und kommt passend am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober im 1. um 7:45 Uhr. Und da geht es um Familien, die wollten eigentlich nur mit dem Wind nach Westen, aber in Sichtweite der Grenze verliert ihr Heißluftballon immer mehr an Höhe und stürzt ab. Alle bleiben unverletzt und schaffen es unerkannt nach Hause. Aber die Aktion wurde bemerkt. Während Stasi-Oberst Seidel die Ermittlungen aufnimmt, beschließen Peter Strelzeck und Günther Wietzel mit ihren Familien im Herbst 79 einen zweiten Fluchtversuch zu wagen. Sie wollen die DDR verlassen. Dafür sind sie bereit, ihr Leben zu riskieren. Und die Schergen sind ihnen dicht auf der Fährte. Das ist ein großartiger Film. Ein Film über eine Geschichte, die kann man eigentlich fast gar nicht glauben. Alles selbst genäht. Jede einzelne Bahn dieses Heißluftballons wurde selbst genäht. Und so richtig sicher ist das ganze Ding natürlich nicht. Und dann nach dem ersten Fehlversuch das Ganze nochmal zu wagen, das ist wirklich... Ja, da weiß man eigentlich nicht mehr, was man sagen soll. Ganz authentisch und präzise erzählt, extrem spannend. Ballon kommt am 7:45 am Dienstag im 1. und dann natürlich auch in der ARD Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Das ist Sabrina Fox und die beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Meditation und Spiritualität. Sie hat wunderbare Bücher geschrieben. Ich sag nur Die Sehnsucht unserer Seele, Body Blessing, Kein fliegender Wechsel. Und sie ist eine großartige Lehrerin und sie kann vor allen Dingen diese ganzen spirituellen Sachen wunderbar einem näher bringen und einen an den Punkt bringen, an den man eigentlich hin will. Also man denkt zumindest, dass man dahin will. Man ist ja nicht so sicher. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Sabrina.
Danke, Martina.
Ja, du weißt, man weiß ja eigentlich nicht, wo du hin willst. Wenn ich ein Gespräch mit dir führe, also dann führt es mich. Das ist so schön, weil ich weiß, dass ich bei dir aufgehoben bin und ich kann mir keinen besseren Coach vorstellen, als du es bist. Das ist tatsächlich
Dankeschön.
So.
Dankeschön. Das macht ja eine großartige Journalistin aus, dass sie das Gespräch nicht bestimmt, sondern auch mitgleitet.
Ja, wir gleiten. Wir genau. Beide jetzt. Wir haben eine wundervolle Stunde vor uns und wir haben aber ein ziemlich ernstes Thema, wobei ich auch da, je älter ich werde, das ist ganz komisch, sage, ja, das ist ein ernstes Thema, aber ich möchte einfach nicht mehr nicht drüber reden. Weil ich finde, das Thema Tod ist ein Thema, wo viele Leute sich automatisch wegducken. Dabei ist es nun mal tatsächlich so, dass wir hier alle nicht lebend rauskommen. Und ich, ja.
Habe ich auch schon gehört.
Siehst du? Und ich finde, es ist eigentlich immer ganz gut, wenn man so ein bisschen sich vorbereitet. Also wenn man zumindest mal drüber nachdenkt. Das hast du getan in deinem neuen Buch, Der langsame Abschied meiner Mutter. Das ist ein spiritueller Blick auf Demenz, Loslassen, Begleiten und Sterben. Wie bist du, bevor deine Mutter älter wurde, dement wurde, wie bist du mit diesem Thema umgegangen?
Ich war immer schon sehr neugierig über Sterben. Ich fand, wie ich ein Kind war, haben Erwachsene ja nicht drüber geredet und über alles, was über Erwachsene nicht drüber reden, fand ich spannend. Und ich habe schon relativ früh mir überlegt, wie ich sterben will, komischerweise. Im Sommer will ich übrigens sterben, okay. Im Garten will ich sterben und ich möchte auch allein gelassen werden im Sterben. Also jetzt nicht irgendwie
verlassen.
Auf dem Feld und naja. Verlassen, schon, dass man weiß, man ist umsorgt und jemand schaut, aber trotzdem den Sterbeprozess sehe ich so ähnlich wie das Einschlafen. Und da will ich auch nicht, dass 15 Leute um mich herumstehen und mich dabei anschauen und mit mir reden, obwohl ich schon natürlich glaube, dass man als Seele, die unendlich ist, immer mal wieder rein und immer mal wieder rausgeht. Also es ist so eine Wechselwirkung eigentlich. Und das, ich habe ein paar Menschen schon beim Sterben begleitet. Das ist jetzt eben meine Mutter gewesen und bei ihr kam eben noch die Demenz dazu. Und das hat noch eine ganz eigene Dynamik, wenn das Gehirn sich dazu auch noch auflöst.
Das ist tatsächlich so. Wobei ich fand es in deinem Buch, ich fand euch nie richtig verzweifelt. Vielleicht habe ich es auch nicht gelesen oder nicht sehen wollen, aber ich habe euch nie, dich und deine Schwestern oder deine Familie, ich habe euch immer so beim Lesen als so ruhig empfunden. Wart ihr das wirklich?
Ja, das waren wir auch. Das liegt natürlich daran, dass meine Mutter ein gesegnetes Alter hatte. Sie war 94. Wir haben uns lange, lange um sie gekümmert, weil sie schon lange, lange pflegebedürftig war. Und das ist ein normaler Verlauf, glaube ich, wo man dann sagt, okay, Mama, jetzt ist auch gut. Es muss jetzt nicht noch 20, 30 Jahre so weitergehen. Also das heißt jetzt, das klingt manchmal immer so ein bisschen herzlos, aber ich glaube, das ist eben für diejenigen, die pflegen, die fühlen sich dann manchmal, ja, vielleicht als schlechte Menschen, wenn sie das denken. Aber für uns war das schon ganz klar als Geschwister, dass die Versorgung unserer Mutter ein Aufwand ist, den wir auch gerne tun. Aber das muss jetzt auch keine 30 Jahre dauern.
Mhm. Sabrina, wir haben eben schon darüber geredet, dass deine Mutter ein gesegnetes Alter erreicht hat und dass ihr das mit dem Loslassen, dass es für euch wahrscheinlich dadurch leichter war. Wie alt war sie? 96?
94.
Aber trotzdem ist es ja die Mutter und trotzdem durch die Demenzerkrankung war ja auch viel Unruhe in diesem Prozess, oder?
Ja, es ist natürlich immer, wenn es um die Versorgung eines Menschen geht, der einem nahe ist, ist es natürlich schon ein sagen wir mal, logistischer Aufwand.
Mhm.
Meine Mutter wollte zu Hause sterben. Das ist schwierig, wenn du dement bist. Mhm. Und die wollte auch zu niemandem von uns ziehen. Und die wollte auch nicht in eine unterstützende Versorgungsheimsituation gehen. Also das ist schon sehr viel Logistik dabei, aber natürlich auch immer mal wieder, und dadurch, dass sie alleine lebte, später am Ende ihres Lebens, ist jemand zu ihr gezogen. Das war so eine Win-Win-Situation, weil die hat gerade eine Wohnung gesucht, die wohnte dann da umsonst und wir hatten ja Betreuung tagsüber und wir Töchter waren, wir waren ja drei, wir waren immer da. Und es ist nun wirklich so, dass wenn du stirbst und in der Pflege, ist es praktisch, wenn du Töchter hast, weil statistisch gesehen kümmern sich die Töchter.
Ist so,
um
ja.
Die sterbenden Eltern und manchmal sogar die Schwiegertöchter um die Sterbenden. Also das ist schon ein Prozess, der individuell gestaltet sein muss. Und natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, mein Verhältnis zu meiner Mutter war nicht so eng. Ich habe meine Mutter seit, ich weiß nicht, 35 Jahren finanziell versorgt und bin immer für sie da und habe sie zu mir eingeladen und Reisen für sie gemacht und dafür gesagt, dass sie ein gutes Leben hat. Aber emotional fühlte ich mich ihr nicht wirklich eng verbunden.
Mhm.
Da gab es eine Distanz einfach, die wir hatten. Das ist aber nicht ungewöhnlich bei dieser Kriegsgeneration, Kriegsenkelgeneration. Also die waren ja Kriegskinder und die haben das alles viel verdrängt und viel weggedrückt. Und deshalb ist oft so ein intimes Miteinander gar nicht richtig möglich.
Und trotzdem finde ich, ihr habt eurer Mutter unheimlich viel gelassen, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? Auch unheimlich viel Selbstbestimmtheit gelassen, auch in dieser Situation mit der Krankheit. Das habe ich sehr bewundert. Toll, dass sie trotz der Demenz so viel selbst entscheiden konnte.
Naja, es gab schon Grenzen. Also zum Beispiel, wo wir gemerkt haben, sie kann jetzt nicht mehr alleine leben. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Das ist jetzt der Punkt, wo sie wusste nicht mehr, wie das Telefon funktioniert. Sie hat so einen Notfallknopf gehabt. Keine Ahnung, ob sie den noch wusste. Also wir waren zu einem Punkt, wo wir sagten, jetzt können wir nicht mehr. Und dann hatte sie nur noch drei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit war, zu meiner Schwester zu ziehen. Die andere Möglichkeit war, dass sie in eine Demenz-WG geht, bei ihr um die Ecke. Und die dritte Möglichkeit war, dass Jasna und ihre Tochter zu ihr ziehen. Das waren die drei Möglichkeiten.
Und sie hat sich dann für Jasna und die Tochter
entschieden. Da hat sie sich für Jasna und die Tochter entschieden. Aber mehr Möglichkeiten hatte sie da nicht mehr. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir dann auch nicht mehr groß rumdiskutieren. Nein, Mama, natürlich will sie nicht, dass da jemand einzieht. Das ist im Alter nicht ungewöhnlich. Aber da gibt's dann darüber gibt es keine Diskussion mehr. Und ich glaube, das haben wir ganz geschickt gelöst. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus mit Kommunikation, dass wir sagen, da kannst du was entscheiden und hier nicht mehr.
Glaubst du, wir haben das eben schon angeschnitten, dass Demenz gerade in der Generation deiner Mutter, meiner Mutter häufiger vorkommt, eben weil es diese Kriegsgeneration ist, die eben viel verdrängt haben und vergessen wollten?
Unbedingt, ja. Ich glaube, meine Generation wird eher Probleme haben mit Stress und zu viel unserem Zeitmanagement, das wir damals hatten. Aber diese Generation, ich glaube auch nicht, dass Demenz so weit fortschreiten wird, wie es prophezeit wird. Ich glaube, das wird wieder zurückgehen.
Mhm. Sabrina, kann man Abschied nehmen lernen? Ich bin da sehr schlecht drin. Ich bin da so schlecht drin. Ich mag auch Veränderungen nicht wirklich. Alle immer, ja, Veränderung, super. Und ich denke so, ach, können wir nicht so bleiben, wie es ist, so gerade nett hier so. Aber...
Ja, da bist du natürlich die Einzige. Gell?
Ja,
alle
ja.
anderen können das super, nur du hast Probleme mit.
Nee, aber viele, viele können es besser als ich. Und ich bin wirklich schlecht. Kann man das lernen? Nein, ich bin natürlich nicht die Einzige. Ich weiß, dass viele Leute mit Abschied Probleme haben. Kann man sich auf sowas vorbereiten? Kann man das üben?
Also ich glaube natürlich schon, dass wenn wir, wie du vorhin eingangs bei unserem Gespräch gesagt hast, wir werden alle sterben. Also das wissen wir, das ist schon mal der Fakt. Und die Frage ist, wie verdrängen wir das? Und das Abschiednehmen ist ja in erster Linie, Sterben ist ja in erster Linie ein Abschied vom Körper und von meiner Persönlichkeit. Ich ziehe das, was hier mein Leben war, wie ein Kleidungsstück aus. Und viele sind der Meinung, es gibt nichts nach dem Tod. Ich denke mir, dann sind sie angenehm überrascht. Und es gibt natürlich auch wissenschaftlich eindeutige Sätze. Zum Beispiel einer der Hauptsätze der Thermodynamik heißt, Energie kann nicht verschwinden, sondern sich nur verwandeln. Also was für alles auf diesem Planeten gilt, gilt natürlich auch für uns. Und diejenigen unter uns, die schon mal neben einem sterbenden Körper gesessen sind, haben relativ schnell und klar erkannt, jetzt ist er leer. Und wenn er leer ist, dann muss das, was da ist, irgendwo anders sein. Und ich glaube, dieses Abschiednehmen, das ultimative Abschiednehmen ist eben das Sterben. Und je nachdem, wie gut wir sind, und meine Mutter war gar nicht gut im Abschiednehmen. Mhm. Die hat, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, ich muss mal nachdenken, ich glaube 45 Jahre in derselben Wohnung gewohnt. Also umziehen, etwas anderes machen, war für sie auch sehr schwierig. Und die Demenz hat ihr geholfen, in Anführungszeichen, Aspekte ihres Sterbens zu ignorieren. Also obwohl sie ein Jahr lang bettlägerig war, wenn ich dann kam, erzählte sie mir, sie war gerade in der Stadt mit ihrer Mutter, die schon vor 50 Jahren verstorben ist.
Ja, ich kenne
60 schon. Also es gelingt ja, je nachdem wie wir sterben, es kommt ja darauf an, wie auch, glaube ich, wie wir gelebt haben.
Hast du gespürt, weil du sagst, sie hat das auch lange Zeit einfach so ignoriert, hast du gespürt, wann deine Mutter bereit war?
Meine Mutter war lange nicht bereit zu gehen. Mhm. Meine Mutter hat alles in ihrem Leben hinausgezögert, weil meine Mutter nicht gerne Entscheidungen trifft. Und Sterben ist eine Entscheidung. Und so kam sie zu einem Punkt, ich habe mal zu meinen Schwestern gesagt, also ihr Körper wird sie mal rausschmeißen müssen. Freiwillig geht sie nicht. Und das ist auch passiert. Ihr Körper hat irgendwann mal gesagt, so jetzt ist genug.
Mhm.
Also das klingt manchmal so ein bisschen zu lustig für manche
ja.
zu diesem Thema, das verstehe ich auch. Aber es gibt natürlich auch in dem Sterbeprozess, wie in jedem Prozessen, humorige Momente, Momente, wo man schmunzelt, Momente, wo man traurig ist, Momente, wo man mitgenommen ist.
Mhm.
Also gerade wenn meine Mutter verwirrt war und ich kam und sie war verzweifelt, das hat mir sehr leid getan, weil sie nicht mal mehr ihre eigene Wohnung erkannt hat. Sie hat also das Gefühl gehabt, sie ist irgendwo abgestellt und weiß nicht mehr, wo sie ist. Und wie ich dann kam, ein vertrautes Gesicht. Ja. Und dann hast du erkannt, gesehen, ja, diese Schwierigkeiten, die sie da erlebte in ihrem Sterbeprozess.
Sabrina, wir haben schon ganz viel besprochen. Was ich ganz wichtig finde noch, dieser Prozess des Sterbens, also diese Schritte, die man geht. Ich habe genau wie du bei meinen Eltern beiden immer das Gefühl gehabt, es geht so ein bisschen vor und dann wieder zurück und ein bisschen vor und wieder zurück, so rein, raus aus diesem Körper. Gibt es da Störfaktoren, von denen du sagst, das kann eine Seele halten?
Naja, wir sind natürlich in der Lage, einen Körper ziemlich lange lebendig zu halten. Also indem wir ihn an diverse Gerätschaften anschließen, zum Beispiel künstliche Ernährung, ist ja auch so eine Sache, der Mensch isst ja nichts mehr, weil er stirbt. Und der stirbt nicht, weil er nichts isst.
Mhm.
Also die Organe lösen sich auf. Und wenn sich die Organe auflösen und trotzdem der Mensch selber sagt, ich will nichts mehr zu mir nehmen, aber dann künstlich etwas zugeführt wird, dann ist es natürlich eine Belastung für den Körper. Es liegt schon an uns, auch wie bereit wir sind zu sagen, und das hängt natürlich von unserer Angst vorm Sterben ab, ich will nicht unbedingt alles mitmachen, was man mir anbietet.
Jetzt weiß ich, dass du auch daran glaubst, genauso wie ich, dass der Körper in diesem Sterbeprozess eben bestimmte Stufen geht oder erklimmt oder dass man da einen bestimmten Ablauf vollzieht für sich. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dem Thema Organspende?
Das muss jeder für sich entscheiden. Was mich immer irritiert, ist, dass bei dem Thema, es wird ja immer vom Tod gesprochen, dass nach meinem Tod meine Organe benutzt werden können. Und ja klar, wenn ich tot bin, kann man machen, was man will. Ich bin aber nicht tot.
Nein.
Sondern die Organe müssen im Körper verbleiben und ich muss künstlich am Leben gehalten werden, um mir die, weil die Organe nur nützlich sind, wenn sie aus einem lebendigen Körper entnommen werden. Und das, finde ich, ist nicht ganz klar in dem, was wir da über Organspende hören. Und das ist ein Unterschied dann, will ich das oder will ich das nicht.
Ja, es verändert ja dein Sterben.
Ja, natürlich verändert, weil du stirbst durch die Organspende.
Genau. Ja. Und so wäre es vielleicht so, dass du ein bisschen später gestorben wärst oder wenn du nicht an Geräten hängen wärst, würdest vielleicht schon viel eher. Aber da sind wir wieder.
Ja, oder, und das ist auch noch ein anderer Punkt, in einer anderen Umgebung. Also du kannst natürlich den Sterbeprozess dann auch zu Hause durchführen. Dazu muss man aber, und das ist ist nicht einfach, du musst quasi, wenn du zu Hause sterben willst oder klar verfügt hast, dass du das willst, dass du nicht im Krankenhaus sterben willst, die meisten Leute wollen zu Hause sterben, ein Apparat abstellen, der da angeführt wird. Und da werden Leute sagen, oh Gott, mach das nicht und das wird doch nicht und Ding und da können wir nicht und tun wir nicht. Also da ist viel hängt da dran an solchen Systemen und manchmal braucht es einfach auch Zeit und die gibt es manchmal nicht. Und da muss man sehr genau aufpassen, wenn es heißt, ich habe einige begleitet bei lebensbedrohlichen Situationen, da heißt es dann, das muss jetzt schnell gehen. Manchmal muss es auch schnell gehen, also jemand hat einen Herzinfarkt zum Beispiel, ja bitte, da muss es auch schnell gehen. Aber in vielen Fällen muss es nicht so schnell gehen. Da habe ich Zeit, drüber nachzudenken, mich einzuspüren und mir noch auch mal noch eine andere Meinung dazu zu holen.
Ich habe dieses Buch sehr geliebt und es hat mir sehr geholfen, auch den Prozess des Sterbens meiner Eltern nochmal mir anzugucken. Was mir im Endeffekt ganz wichtig gewesen ist, am Ende des Buches, ist, ich musste mit Menschen, die um mich rum sind, über mein Sterben sprechen. Ich muss sagen können, was ich nicht möchte. Und also finde ich, und eben mir auch Gedanken machen, was ich möchte. Und dafür danke ich dir sehr für dieses tolle Buch. Ich sag's gerne nochmal, Der langsame Abschied meiner Mutter von Sabrina Fox. Ein spiritueller Blick auf Demenz, Loslassen, Begleiten und Sterben. Ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Sabrina.
Vielen Dank, liebe Martina.
Das war's schon wieder im Podcast. Hat mir so viel Spaß gemacht mit euch. Ich gehe natürlich nicht ohne den Spruch der Woche, das wisst ihr. Und der in dieser Woche, der ist echt schön. Ein wahrer Freund, der fragt nicht, warum oder wieso. Wenn du sagst, ich brauche dich jetzt, dann ist die einzige Frage, die er stellt, wo bist du? Und das finde ich wundervoll. Ich habe so eine Freundin, die rufe ich gleich mal wieder an. Die habe ich schon lange nicht mehr angerufen. Ich hoffe, ihr habt auch jemanden, der genau diese Frage euch stellen würde und der euch überall holen würdet, wo ihr wärt und der euch immer zur Seite steht. Das ist so unfassbar wichtig, dass man solche Freunde hat, die einen durchs Leben begleiten. Wir hören uns gerne wieder in der nächsten Woche. Wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, was nicht unklug ist, weil dann werdet ihr immer erinnert, wenn es eine neue Folge gibt, dann klickt ihr auf Folgen oder Abonnieren in eurem Podcast-Feed da oben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann regelmäßig hier hören, weil mir macht das Podcasten mega viel Spaß. Habt eine gute Zeit.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.